Wie hieß es in dem Lied? Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Und wie hieß es in dem Wochenspruch? Der Herr kommt gewaltig. Siehe, der Herr kommt gewaltig. Sehen wir denn das? Da heißt ja siehe. Wir müssen lernen, als Christen auch mit dem geistlichen Auge zu sehen. Zu sehen, was die Schrift prophezeit, was der Geist Gottes uns erschließt und was geschehen wird. Kann man denn wissen, wann der Herr wiederkommt? Gewaltig? Der Antichrist wird es wissen, denn er wird zum Empfang Christi seine feindlichen Heere in Harmagedon sammeln, um mit dem Lamm Krieg zu führen. So steht es in der Offenbarung. Er wird wissen, wann die Zeit reif ist. Er wird sich auch informieren, wahrscheinlich in der biblischen Prophezeiung, wann die 7 Jahre um sind, der Trübsal. Und dann wird er seine Heere versammeln, um mit dem Lamm Krieg zu führen. Ja, ihr Lieben, das sind so Gedanken, die einem manchmal kommen in der Adventszeit. Advent heißt ja Wiederkunft. Und allgemein ist ja so der Volksglaube, wir warten auf das Christkind. Nein, nein, wir warten nicht auf das Christkind. Das Christkind kam nur einmal auf diese Welt. Wir warten auf den König, den Herrn seiner Gemeinde. Wir warten auf den Erlöser, auf den Richter der Welt. Für uns der Erlöser, für die gottlose Welt der Richter. Und wir warten und warten und warten. Wir warten schon roundabout 726.000 Tage. Ungefähr. 726.000 Tage wartet die Gemeinde, die christliche Gemeinde, die Nachfolger Jesu auf seine Wiederkunft. Und wenn wir manchmal abends in unserer zugegebenermaßen kleinen und bescheidenen Terrasse sitzen und darüber nachdenken, es ist wieder ein Tag vergangen, wo der Herr nicht gekommen ist. Zu den 726.000 Tagen wird ein weiterer hinzugefügt. Aber deswegen warten wir trotzdem. Und alle Generationen von Christen haben das Wort, was in der Bibel steht, ich bin nahe, ernst genommen. Und ich habe vorher gerade mit Kurt Heider darüber gesprochen. Was heißt denn das, der Herr ist nahe? War er denn vor 2000 Jahren auch schon nahe? Oder vor 1000 Jahren? Generationen von Christen haben doch auf Jesus gewartet, dass er wiederkommt. Und sein Wort ist doch richtig, er ist nahe. Der Herr hat ganz bewusst durch seinen Geist dieses Wort nahe in der Schrift aufnehmen lassen, damit alle Generationen von Christen immer damit rechnen. Der Herr kann jederzeit wiederkommen. Das war keine Irreführung, sondern das war ganz bewusst vom Geist Gottes so gegeben, dass er nahe ist, dass wir immer damit rechnen müssen. Das heißt, dass unser Herz immer darauf eingestellt sein soll, Christus zu empfangen, ihn zu begrüßen, auf seinen Ruf zu hören. Das ist das der Sinn von Advent. Und dass die vier Adventssonntage durch das Kirchenjahr vor das Weihnachtsfest gestellt sind, das ist ganz willkürlich. Wir warten, Advent ist das ganze Jahr über. Jeden Tag ist Advent. Jeden Tag warten wir auf den Herrn. Und wenn noch weitere Hunderte oder Tausende Tage vergehen sollten, werden alle, auch uns nachfolgenden Generationen, auf Christus warten. Und auch wir als lebende Generation warten auf den Herrn und rechnen damit, dass er jeden Tag wiederkommen kann. So viel mal einige Gedanken zu Advent, und die Predigt ist heute wenig adventlich. Die Predigt ist heute, ich sage es euch vorher, eine Zumutung. Nur der wird dieses Wort annehmen, der mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Gemüt, mit allen seinen Kräften Christus nachfolgen will. Nur der wird in der Lage sein, dieses Wort heute anzunehmen. Ich sage es euch vorher, damit kein lautstarker Protest während der Predigt zustande kommt. Stellt euch darauf ein, diese Predigt, dieses Wort aus 1. Petrus 4, die Verse 1 bis 5, sind eine Zumutung. Ich lese uns den Text. Und wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, ruht von der Sünde, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, indem ihr wandeltet in Ausschweifungen, in Begierden, Trunkenheit, Schwelgereien, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienereien. Wobei es sie befremdet, dass ihr nicht mehr mitlauft zu demselben Treiben der Ausschweifung, und sie lästern euch, die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Lieber Herr, wir stehen mit einem beklommenen und betroffenen Herzen vor dir, weil uns dieser Text heute so viel zu sagen hat. Und wir bitten dich, dass du uns durch deinen guten Heiligen Geist das Herz aufschließt, dass wir in der Lage sein möchten, Herr, dieses Wort auch ernst zu nehmen und anzunehmen. Bitte gib Gnade und Gelingen, dass wir in rechter Weise hören, nicht mit einem harten und ablehnenden Herzen, sondern mit einem willigen Geist und einem gehorsamen Herzen dein Wort in uns aufnehmen und so leben und so tun, wie es dir wohlgefällig ist. Bitte gib dazu deinen Segen zum Hören und zum Reden. Amen. Wir nehmen Platz. Ich habe diesen Text überschrieben: Durch kurzes Leiden zur ewigen Herrlichkeit. Dieser Teil des Evangeliums geht richtig unter die Haut. Und das ist uns unangenehm. Leiden am Fleisch. Was heißt das? Das heißt Absage an natürliche menschliche Begierden. Ein Verzicht, ein bewusster Verzicht auf eigenes natürliches Wollen. Und das hört sich wirklich nicht nach einem bequemen, problemlosen Erlösungsweg an, den wir uns wünschen. Das Heiligwerden und das Seligsein ist nach diesem Text keine erster Klasse Intercity-Fahrt ins Himmelreich, kein ebenmäßiges, sanftes Gleiten mit gutem Service und weichen Sitzen, alles genießen, was diese Welt zu bieten hat, und dann anschließend die ewige Herrlichkeit. Das genau sagt dieser Text nicht. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 7, geht hinein durch die enge Pforte, denn schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Das, was der Herr Jesus seine Jünger lehrte und ihnen vorgelebt hat, ist ein ganz anderer Weg als der, den unser leidensscheues und verweichlichtes Wesen sich wünscht und auch wählt. Wir leben allgemein gesagt im Wohlstand. Wir feiern ungestörte Gottesdienste, wenn es auch zurzeit ein bisschen eingeschränkt ist durch die Pandemie. Wir haben aber Frieden, wir haben Freiheit, wir haben im Großen und Ganzen soziale Sicherheit. Wir leben in schönen Häusern oder Wohnungen, haben gute Autos, können in alle Welt reisen und so weiter. Gott sei Lob und Dank für all die guten Gaben, die wir haben dürfen. Für alles ruhige Leben in einer noch recht gut geordneten Gesellschaft. In anderen Ländern sieht es teilweise ganz anders aus. Und in dieser Wohlstandsgesellschaft, in der wir leben, spricht uns dieses Wort an und sagt, Leiden im Fleisch. Das erscheint uns wie ein übles Fremdwort, das ein sehr ungutes Gefühl vermittelt. Nur das nicht. Denken wir nicht so? Und bestimmt nicht unser Denken auch oft unsere Entscheidungen und unser Handeln? Was sagt Gottes Wort dazu? Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wenn unsere Gesinnung, die menschlich und leidensscheu ist, aber mehr und mehr auf Christus gerichtet wird, verändert das die Herzenshaltung. Sind wir Christi Nachfolger, was wir ja gerne sein wollen, werden wir mehr und mehr durch Gottes Geist verändert, sodass auch das Leiden um Christi Willen angenommen werden kann. Dieser Blick auf Christus ist die Waffe, mit der wir den Kampf mit uns selbst und mit der Welt siegreich führen können. Die Bereitschaft zum Leiden und die Lust an der Sünde schließen sich gegenseitig aus. Wo das Begehren noch ist, hat Christi Sinn keinen Raum mehr. Man kann also dem sündlichen Willen nur dann gehorchen, wenn man den Weg Jesu verlässt und anders gesinnt ist als Christus, der sein Kreuz auf sich nahm. Und deswegen heißt es hier im Vers 1, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, wappnet auch ihr euch mit der gleichen Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, hat aufgehört mit der Sünde. Das Leiden Christi hat also zwei verschiedene Bedeutungen für uns. Einmal ist es ein Heilswerk, das uns zugutekommt, das uns Erlösung bringt und das ewige Leben beschert. Und zum anderen ist das Leiden Christi auch ein Vorbild, dem wir nachahmen sollen. Sein Leiden hilft uns, unser Leiden seinetwegen besser zu verstehen. Und deshalb heißt es in Johannes 15, die Verse 18 und 19, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr nun von der Welt wäret, würde die Welt das ihrige lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Der Herr Jesus hat die Größe, den Heilsweg in Schwarz und Weiß darzustellen. Und weil er das tut, sollten wir daraus kein Grau machen. Also eine Mischung von dem was und von dem anderen was. Sein Leiden ist mit unserem Leiden auch nicht vergleichbar. Aber auch in unserem kleinen Leidensmaß, wenn es um Gottes Willen geschehen soll, richten wir uns in uns eine feste Trennung zum Bösen auf, wenn wir dieses Leiden annehmen. Wir haben damit den inneren Sieg errungen, unseren selbstsüchtigen Willen verleugnet und uns mit dem Willen Gottes eins gemacht. Wenn wir das Leiden um Christi Willen annehmen, haben wir unseren Eigenwillen verleugnet und uns mit seinem Willen versöhnt. Nun brauchen wir die Zeit, die uns noch gegeben ist, nicht mehr dazu, um unsere eigenen Wünsche und die der anderen Menschen zu erfüllen und uns selbst und anderen zu gefallen, sondern nun leitet uns der Wille Gottes. Und das gibt uns das Ziel für unser Leben. Das eben ist die Sünde, dass wir der menschlichen Begierde dienen. Und das ist das gerechte und richtige Verhalten, dass wir den Willen Gottes tun, der uns in seinem Wort überliefert ist. Weil wir das Leiden annehmen, hilft es uns dazu, und ist es eine göttliche Gnade und ein Segen für uns. Es ist wichtig, dass ein Christ dieses Ziel klar und bewusst erfasst und annimmt. In seiner Bekehrung hat sich der Christ bewusst dafür entschieden. Und doch ist es immer wieder nötig, dass er diese Entscheidung im täglichen Leben durchhält. Und das gelingt auch wirklich nur, wenn man gut gewappnet ist. Und gewappnet heißt hier im Sinne von bewaffnet. Sich wappnen und sich bewaffnen mit den geistlichen Waffen muss rechtzeitig erfolgen, bevor der Kampf beginnt. Wer sich diese Gesinnung für später vielleicht vornimmt, jetzt aber sein Fleisch verwöhnt, ist für Gottes Aufträge unbrauchbar. Wer aber Christi Sinn hat, ist gerüstet gegen die eigenen Begierden, gegen die Verführung von außen, gegen die Angriffe des Bösen, gegen die Angriffe der Gottlosen und der Halbfrommen. Wer den Fürst dieser Welt und seine Gehilfen zum Gegner hat, der steht auf der richtigen Seite, auf der Seite Jesu, und hat die Verheißung von Offenbarung 2, Vers 10 als eine ganz persönliche Zusage Jesu angenommen. Ich, so sagt der Herr Jesus, werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Für Siegeskranz des Lebens kann man auch sagen, die Fülle des Lebens. Oder man kann sagen, Leben in höchster Vollendung. Lebensfreude mit allen Sinnen, vollendete Erfüllung aller Wünsche. Das ist der wahre Segen Gottes für alle seine Kinder. Erquickung, Genuss und Freude in alle Ewigkeit. Für all die, die bereit sind, auf den zweifelhaften Genuss der Sünde zu verzichten, als da sind, nach Vers 3, Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Schwelgereien, Trinkgelage, frevelhafter Götzendienst. Der Missbrauch des Lebens, der Missbrauch der Sexualität, der Missbrauch der Grundbedürfnisse wie Essen und Trinken, aber auch Verehrung der Dämonen anstelle der Dankbarkeit und der Anbetung Gottes. Es ist wirklich genug, dass wir in unserem alten Leben den Willen der Heiden lebten, dass das neue Leben in Christus immer wieder diese Rückfälle erlebt, dass die Sünde auch bei Christen immer noch attraktiv erscheint und sich mindestens in der Gedankenwelt darin wohlfühlen. Gott, der Herr, hätte uns für diesen Undank längst richten können, da er uns jedoch in seiner unbegreiflichen Gnade verschont und uns gerettet hat, wollen wir den Rest unseres Lebens dem Willen Gottes dienen. Und deswegen sagt Vers 4, wobei es sie befremdet, dass ihr nicht mehr mitlauft zu demselben Treiben der Ausschweifung, und sie lästern euch. Es muss die Heiden befremden, wenn sie unsere Veränderung feststellen und unseren neuen Lebensstil in Christus beobachten. Befremdet sie es nicht, stimmt mit uns irgendetwas nicht. Denn das Evangelium in seiner vollen Botschaft stellt die Welt und die Werte der Menschen vollständig auf den Kopf. Das Evangelium nimmt dem Menschen alles, was ihm lieb ist. Seine Meinung über sich selbst, seine eigenen Ziele, seine Werte, nach denen er strebt, und seine Hoffnungen, was er erreichen will. Er sagt dem Menschen, dass er von Grund auf verdorben und nur böse ist und dass seine Ziele übel und seine Hoffnungen nichtig sind. Wer hört so etwas schon gern und meint es und ist dabei uns noch gut gesonnen? Es muss die Ungläubigen erschüttern und aufregen, wenn sie Menschen sehen, die Gott durch seinen Heiligen Geist vollkommen ändern konnte, weil sie nach seinen Maßstäben leben und Bürger des Himmels sind. Allerdings sollten wir auch wissen, dass es die Heiden auch befremdet, wenn sie sehen, wie Menschen, die sich als Christen bekennen, alles mitmachen. Sie wissen meistens sehr genau, was sich für einen Christen gehört und was nicht. Vers 4, und sie lästern euch. Die Gottlosen können gegenüber den Christen, wenn in ihnen denn das volle Evangelium verkündigt wurde, irgendwann einmal nicht mehr neutral bleiben. Entweder sie folgen dem Beispiel und glauben an den Sohn Gottes, oder sie ignorieren die Botschaft und überhören sie, sie belächeln sie oder sie lästern. Fühlen sie sich aber persönlich betroffen, kann das auch Hass und Verfolgung bedeuten. Vers 5. Die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Es braucht uns nicht zu erbittern, dass die Heiden uns lästern. Wir brauchen auch nicht auf Genugtuung zu warten. Sie werden Gott Rechenschaft geben müssen über ihren Unglauben, über ihren Hass auf die Heiligen Gottes. Wir können daher geduldig auf den Tag der Offenbarung des Herrn warten und uns ihm und seinen Wegen mit uns erfreuen, bis er kommt. Bleiben wir dabei, die biblische Botschaft treu und unverkürzt zu verkündigen. Gefällt das weder den Gottlosen, noch den Irrlehrern, noch ihren Verführten und schon gar nicht den abgefallenen modernen Theologen. Aber es ist dem Herrn wohlgefällig. Und darauf und nur darauf kommt es für uns an. Dem Herrn, der bereit ist, Lebendige und Tote zu richten. Alles Gericht ist dem Herrn Jesus Christus übergeben. Bei seinem Erscheinen auf der Erde richtet er alle Lebenden und am Ende der Zeit richtet er alle Toten. Wohl dem Menschen, der allem Gericht Gottes entgeht, weil er Vergebung seiner Sünde hat, am Kreuz von Golgatha Vergebung empfing. Für den hat Jesus Christus das Gericht ertragen. Der Mensch ist erlöst, befreit zum ewigen Leben, in ewiger Freude, in ewigem Frieden, in ewigem Licht, mit Gott dem Vater, Gott dem Sohn, Gott dem Heiligen Geist, allen Erlösten, allen Gläubigen, allen heiligen Engeln. Das ist unser Ziel. Da wollen wir hin. Darauf warten wir. Und dafür lohnt es sich auch, diesen schweren Weg anzunehmen, und das Leid um Gottes Willen, um Christi Willen zu ertragen. Gott, der Herr, segne uns diese schwere Botschaft, das Leiden um Christi Willen anzunehmen und uns neu ausrichten zu lassen durch seinen Geist. Ich wünsche uns das, ich wünsche mir das, ich wünsche euch das, dass das Jahr nicht zu Ende geht, ohne dass wir uns neu dem Herrn weihen und zur Verfügung stellen und im neuen Jahr dann auch wieder ganz bewusst als Christen weitermachen. Danke, dass ihr zugehört habt. Gott segne die Botschaft. Amen.